Das ist «Weinfach», der Podcast von Mövenpick-Wein mit der Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanninen.
Willkommen bei «Weinfach», grüezi miteinander. Oder heute vielleicht besser «Bonjour», «Bonsoir», «Bonjourne». Gaston, eigentlich ist das völlig dein Part. Ich schenke mal ein, übernimm du.
«Bonjour tout le monde», ja, oui, besser. Plutôt. On va boire des super vins aujourd'hui, bien sûr, de la région, de la meilleure région de la France, je trouve. Wir gehen ins Bordelais. Der Igor Hofer ist heute wieder bei uns, hat uns drei wunderbare Weine mitgebracht, einen weissen, wie sich's gehört, zum Anfangen. Die Elena ist schon am Einschenken. Und dann gehen wir über zu zwei roten. À toi, Elena, c'était moi,
l'introduction. Merci beaucoup, monsieur.
Mais kann ich eben grand plaisir.
Eben Bordeaux, Igor, ein Weinanbaugebiet in Frankreich. Das wissen die meisten. Bordeaux ist aber noch viel, viel mehr. Was ist so die Faszination an dieser eben schon legendären Region?
Es ist eine Region, die ich sage, sehr viel Spektrum hat von den Traubensorten, von den Regionen, vor allem auch vom Boden. Le Terroir. Also ich rede jetzt auf Schweizerdeutsch weiterreden, weil ich Französisch ist nicht ganz meine Top-Sprache in dem Sinn. Aber es ist eine Region, die, ich sage jetzt auch international, viel Renommee hat, wo bis eben auf China, Amerika, überall exportiert wird. Und ich denke, jeder kommt sicher mal in Kontakt mit einem Bordeaux, aber hat vielleicht nicht so den Zugang zu einem Bordeaux. Und das ist, glaube ich, das Problem, das viele Leute haben. Sie haben mal ein Bordeaux probiert, aber ausser beim Gaston, die anderen Leute haben das nicht so gern. Er liebt den. Ich denke, der Bordeaux ist vielleicht auch eine Region, die jetzt vielleicht vom Wein her auch kein Einstiegswein ist, sage ich jetzt einmal. Also viele machen zuerst andere Weinregionen durch, bis sie eigentlich mal bis zum Bordeaux kommen. Also es war auch bei mir so gewesen. Ich habe auch mit der Neuweltwein angefangen, die Fruchtbomben, die schwer, üppig, süßlich sind. Und irgendwann ist mir das, ich kann jetzt nicht gerade sagen, verleidet, aber halt einfach, ja, mir mache ich genug von dem. Und geht dann mehr dann so in die strukturiertere Wein, die gereiftere Wein, und dann kommen wir dann langsam ins Bordeaux.
Aber wieso ist es so, eben Bordeaux, man hat das Gefühl, es ist so ein bisschen abgehoben, man getraut sich fast nicht, als eben, ja, Führungs- und Schlusszeichen Normalsterblicher. Warum ist das so? Eben, du sagst auch, man muss es zuerst ausprobieren.
Ja, das ist sicher auch das Image von einer Weinregion. Also ich denke, wenn man jetzt von teuren Wein redet, also, dann kommen wir eigentlich in Burgund oder in Bordeaux. In Burgund haben wir zum Beispiel Romani Conti, da sind wir dann bei 15'000 Franken. In Bordeaux sind wir dann so bei Château Petrus oder Le Pin, da sind wir dann so bei 3'500 bis 5'500 Franken. Das sind halt, ja, das ist halt so ein bisschen das Image, das dann das Gebiet auch mit sich trägt. Obwohl, wenn man ganz ehrlich ist, also 70-80% von der Bordeaux, das sind eigentlich 20-30 Euro Wein, wenn nicht günstiger. Also es ist eigentlich nur eine kleine Prozentanzahl eigentlich, wo nachher so die teuren Preise Wein macht. Und das ist ja von diesen Wein, die man meistens dann eben auch reden.
Da wollen wir eben heute ein bisschen das Gegenteil beweisen. Eben, du hast gesagt, über 80% von allen Bordeaux können auch wir zahlen. Das wollen wir heute ein bisschen spüren und eben auch ein bisschen beweisen. Es gibt, glaube ich, etwa 3'000 Weingüter, oder? Wie behaltet man da den Überblick? Eben, wo man weiss, was ist gut, wo fängt man an, wo geht man weiter? Wie kannst du uns mal so ein bisschen eine Wegleitung geben?
Also ganz einfach eine Excel-Liste machen. Alle Weingüter drin, da kann man sie schön sortieren.
Ja, von oben nach unten, genau. So, quasi nach Preis.
Nach der Pensionierung.
Oder nach Alphabet.
Nein, also fangen wir am besten so an, weil Bordeaux ist ja nicht gleich Bordeaux. Also das ist ein sehr weites Spektrum. Und ich denke, wie gesagt, wir könnten jetzt einen 3,5-stündigen, 4-stündigen Podcast eigentlich nur über Bordeaux machen oder über Teil von der Bordeaux-Gebiet. Ich würde es mal ein bisschen von oben runterbrechen, wenn man es so... Es ist jetzt ein schwierig bildlich darzustellen, aber wenn man sagt, man hat eigentlich die sogenannte Kif Gauche und die Kif Droite-Region, also linkes Ufer und rechtes Ufer.
Und ich wollte gerade sagen, Gauche und Droite, das können wir
genau,
ja,
das
können wir
sicher, einordnen. Gauche kann man besser einordnen, Droite ist manchmal schwieriger. Nein, das ist eigentlich so der Hauptunterschied, also das linkes Ufer und das rechte Ufer. Und das ist aus dem Sinn, wir haben zwei Flüsse, wo eigentlich Bordeaux teilen, also es ist Gachon und Dordogne, wo dann nachher eigentlich in die Gironde reinkommen, also in höhere Médoc, Saint-Estève, kommen die Gironde rein und dann fließt der Fluss weiter in den Atlantik hinein. Und dort zwischendurch, wo die zwei Flüsse dann auseinandergehen, haben wir eigentlich Anche de Mer, dort haben wir vor allem Weisswein und sehr bekannt Dessertwein, also Sauternes, die ganz bekannten Château d'Yquem etc., die wir haben. Wo auch sehr viel Weisswein auch trocken macht. Heute haben wir auch einen trockenen Weisswein da, den wir nachher zusammen degustieren können. Und dann haben wir dann eben, wie gesagt, das linke und das rechte Ufer von diesen Flüssen. Rechte Ufer haben wir dann die bekannten Weinregionen hauptsächlich Pomerol und Saint-Emilion. Und im linken Ufer haben wir dann hauptsächlich Médoc, Haut-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Julien, so die paar Namen, die man sicher auch schon gehört hat und vielleicht auch kennen tut schon. Und der Hauptunterschied ist eigentlich, wenn wir sich die Traubensorten noch anschauen, können wir die gut auf die zwei verschiedenen Regionen verteilen. Wir haben vor allem im rechten Ufer, also Pomerol und Saint-Emilion, haben wir sehr viel Kalkablagen, Lehmablagen. Und dort haben wir dann wieder vor allem Merlot-Trauben. Was wir dann aber wieder im linken Ufer haben, das muss ich auch nicht immer aufpassen, dass ich richtig rede, im linken Ufer haben wir dann vor allem Kiesablagen. Also es ist ja gerade eigentlich zwischen dem Fluss und der Atlantik ist eigentlich das Gebiet. Das heisst, es ist eigentlich kühler, also wir haben mehr Atlantikluft. Wir brauchen ein bisschen spätreifere Trauben und dort haben wir dann zum Beispiel vor allem Cabernet Sauvignon. Also hauptsächlich haben wir eigentlich, sagen wir jetzt mal, sechs Haupttraubensorten, was Rot anbelangt. Das ist sicher eben Cabernet Sauvignon und Merlot. Und dann hast du einfach ein Pomerol Saint-Emilion, rechts auf hast du mehr Merlot-lastige Wein und links auf hast du mehr Cabernet-lastige Wein. Aber, was sehr spannend ist, fast nie reine. Also es ist immer ein Gemisch, ein Assemblage von diesen Trauben. Dann, was wir auch dabei haben, ist Petit Verdot und Cabernet Franc. Das sind zwei Traubensorten, die eigentlich nie grossteils ausgebaut werden. Das sind meistens mehr, so sagen wir mal 5-10% zum Teil. Dann ist auch ein bisschen mehr, wo beigenommen wird. Das sind meistens Trauben, zum Beispiel Cabernet Franc gibt dann wie Tanninen, Struktur. Das haben wir letztes Mal besprochen, mit den Tanninen, die es im Wein hat. Und Petit Verdot hat sehr viel Farbpigment. Das heisst, wenn man ein dunkleres Rot machen würde, macht man ein bisschen mehr Petit Verdot rein. Das ist auch eine Traubensorte, die schön fruchtig kräftig ist. Und was auch noch spannend ist, das wissen die wenigsten, glaube ich, es gibt eigentlich auch noch zwei Traubensorten Rot im Bordeaux und das ist Carmonère und Malbec. Malbec, Frankreich sicher ein Gahoch, Südfrankreich zuhause, aber vor allem heutzutage in Argentinien. Und Carmonère haben wir vor allem in Chile und das, die haben den Ursprung bis heute noch aus dem Bordeaux.
Siehst du, aber da dreht es mir jetzt schon, ich meine, da kann ich mir ein Drittel mehr. Nein, nicht einmal. Wo fange ich an? Wenn man jetzt eben mit Bordeaux einmal anfangen
will. Il faut les boire, weißt du. Ja,
genau, es geht eigentlich nicht über das Degustieren.
Eben Excel-Listen, genau. Pensioniert sein.
Nein, ich würde mal, ich sage, gerade bei Bordeaux merkt man vielleicht schon einen Qualitätsunterschied zwischen einem günstigeren und einem teureren. Obwohl viele Leute sagen...
Aber Moment, ja. Was ist denn günstig und was ist teuer bei Bordeaux?
Ja, das ist immer eine Ansichtssache. Das ist wie bei einem Auto, oder? Was ist jetzt günstig, ja. Und was ist teuer? Ich sage jetzt mal, für 20 Franken kommst du so, schon einen guten, schönen Bordeaux über. Und wie gesagt, gegen oben ist eigentlich das Fass offen.
Ja, das wissen wir. Ja. Das haben wir auch schon gehört. Aber jetzt der Weiss, den wir haben zum Degustieren, werden, ist das ein guter Einstieg, wenn ich mal wieder anfange?
Definitiv. Ich sage jetzt mal, Bordeaux ist, wie gesagt, nicht so bekannt für Weisswein, außer wenn wir jetzt über Dessertwein reden, das Sauternes. Und die wenigsten Leute kennen eigentlich Weisswein, die trockenen Weisswein aus dem Bordeaux, eigentlich wenig. Und ich sage, da kommst du sehr preiswerte wie über. Also wir sind jetzt bei diesem Weißwein, ich kann jetzt den Namen gerade sagen, das ist Le G de Château Giraud oder Le G de Château Giraud.
Le G de Château Giraud.
Genau. Das ist ein Produzent, der eigentlich sehr bekannt ist aus dem Dessertwein. Also das ist der Château Giraud, heisst der Dessertwein. Und das ist jetzt ein Weißwein, der jetzt trocken ausgebaut wird, aus dem von dem Weingut. Hat einen 9 Monate Barrique-Ausbau. Und das ist jetzt eine Traubensorte. Jetzt kommen wir zu den weißen Traubensorten. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Traubensorten heute. Aber wir müssen da leider durch, weil sonst kommen wir nicht ums Bord herum.
Es sind sehr viele Traubensorten bis jetzt schon.
Hauptsächlich hast du eigentlich 3 Traubensorten, was Weiss anbelangt im Bord. Und das ist Sauvignon Blanc, Semillon und Muscadel. Wenn man die Traubensorten anschaut, Sauvignon Blanc, haben wir ja, glaube ich, in der ersten Folge haben wir einen Sancerre gehabt, wenn es mich nicht täuscht, oder einen Puy-Fumé aus der Loire. Ein Puy-Fumé, genau. Mhm. Aus der Loire, dort haben wir auch Sauvignon Blanc. Und Sauvignon Blanc haben wir ja dort schon gehabt, das ist eher so ein bisschen trocken, knackig, frisch, viel Säure. Und dann dazu tut man noch ein Semillon drin und ein bisschen Muscadel, es gibt ihm so ein bisschen Süße und ein bisschen Frucht. Also das ist jetzt ein Wein, ein Trockniger, also wir können ja mal zusammen probieren, ja, zum Wohl zusammen.
Cheers.
Also er hat eine schöne Säure hinten, schön knackig. Aber vorne durch merkt ihr ein bisschen das Cremige, das sind die zwei Traubensorten Semillon und Muscadel, die vorher kommen, aber auch ein bisschen der Barrique-Ausbau, was das Ganze ausmacht. Und das ist jetzt wirklich so, jetzt haben wir gerade schön die Sonne draussen, wir haben glaube ich etwa 27 Grad. Jetzt draussen hocken, knackig, frisch, macht viel Spass. Vielleicht noch eine schöne Dorade auf dem Grill, ein bisschen Röstaromen, wo man halt das, ich sage jetzt einfach das Verbrennte, sage jetzt mal ein bisschen, zusammen mit dem harmoniert sehr, sehr schön.
Was findest du, Elena, du als Weisswein-Enthusiastin?
Chef.
Probieren wir nochmal.
Ja, wir probieren nochmal.
Vielleicht
ja.
ist der erste Schluck Zürich präsent gewesen und du merkst, dass beim zweiten Schluck wird Zürich ein bisschen harmonischer.
Ich kann es ja noch gerne, wenn du so ein bisschen herb bist.
Darum das ist so.
Ist der Mund jetzt sehr... Ich würde jetzt nicht sagen, wenn ihr jetzt möchtet, eben mir den Bordeaux näher bringen, dass ich jetzt mit dem, würde sagen, das ist ein Bordeaux, weil für mich ist Bordeaux rote, schwer, wie darum auch die Bordeaux-Gläser, die man so kennt. Aber den kann man durchaus geben. Also den...
Sag mir, willst du sagen, den kann man durchaus trinken?
Nein, geben, habe ich gesagt, nicht trinken.
Also da sind wir jetzt gerade bei einem Einsteiger-Weißwein. Also eben, die Säure, Sauvignon Blanc, haben wir dort schon über die Lage weit diskutiert. Die brauchen eine gewisse Säure, Knackigkeit. Wenn man natürlich gerne das harmonische, süßliche will, dann ist man auch im Bordeaux, gerade bei der trockenen Weißwein, auch nicht am richtigen Ort, ja. Definitiv.
Darum wäre ich da am richtigen Ort, ganz sicher. Spürst denn du jetzt etwas Bordeaux raus da?
Ich wollte gerade Rigor fragen. Ich habe etwa schon mal so Entre deux mers getrunken aus dem Bordeaux-Gebiet. Und die haben dann oft so den Agrumen-Gout, also so nach Grapefruit, nach Zitrone. Das fehlt da total. Mhm. An was liegt das? Und das ist auch die gleichen Trauben.
Ja, sicher. Ich sage jetzt mal zwei Faktoren, die ein bisschen mitspielen. Ich sage jetzt... Die meisten Weisswein Bordeaux sind nicht im Barrique ausgebaut. Der ist jetzt noch nicht mehr noch die Barrique, die er hat. Und das gibt ihm halt wirklich das Cremige und vielleicht ein bisschen das weniger das Grapefruitartige, das du gesucht hast. Ich sage jetzt einmal, ein klassischer Weisswein Bordeaux, trocken ausgebaut, Stalltank, also nicht Barrique, einfach Trauben, Stalltank, fertig. Die haben vielleicht dann noch mehr ein bisschen das Grasige. Und das Grasige merkst du jetzt bei dem Wein auch nicht so extrem. Mhm.
Da merkt man es fast, also ich bin wirklich kein Experte, aber das merkt man wirklich. Also da wäre ich jetzt selber noch drauf gekommen, dass das nicht Stalltank war, sondern eben
Holz. Ja, und wenn man noch schaut, der hat jetzt 50% Sauvignon Blanc und 50% Semillon, also sehr einen hohen Semillon-Anteil. Sonst haben wir meistens so 70-80% Sauvignon Blanc und Sauvignon Blanc hat ja mehr noch die Grapefruit-Noten. Und da hat jetzt natürlich, ich sage jetzt mal, für einen Entre deux mers eher weniger Sauvignon Blanc drin, also 50-50 von der Prozentzahl her. Darum vermissest du jetzt, ich sage jetzt mal, in Dezent vielleicht ein bisschen die Grapefruit-Noten.
Nicht einmal vermissen, aber eben, ich kenne sie anders, oder? Also ja. Ich finde den super fein.
Und ich sage jetzt für 17,50, also klar, wir sind da im mittleren Preissegment für Weisswein, aber ich sage jetzt gerade, wenn wir jetzt Richtung Loire raufgehen, Sancerre, Puy-Fumé, das sind meistens Kunden bereit, mehr auszugeben. Wo man jetzt eigentlich hier auch mit 9 Monaten Barrik, also haben wir nicht vergessen, der hat auch Zeit, das kostet einen, wenn der im Barrik greifen tut, eigentlich da sehr ein schönes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Ja.
Wenn ich jetzt einen Bordeaux nehme, zum Znacht, also einen Bordeaux, ich meine jetzt einen roten, tische ich den auf als Apero?
Weil er so die knackige Note hat, würde ich jetzt sagen, der Gast, also gut, der Gast, dann würde jetzt immer den nehmen, würde ich sagen.
Ja. Aber ist das ein guter Einstieg, wenn ich jetzt zum Beispiel Besuch habe und ich tische Bordeaux auf, da fahre ich gut, wenn ich den schon als Apéro auftische.
Definitiv, ja. Also gerade jetzt bei einem heißen Sommertag ist es für mich mehr wirklich auch wieder ein Sommerwein. Da sind wir ja beim letzten Podcast mit dem Dominik zusammen, wo ja dann hauptsächlich Weisswein, aber da gibt es auch die ganze Bandbreite. Ist jetzt schon etwas, ich sage trotzdem ein bisschen knackigeres und er verleidet auch etwas Schönes noch auf dem Grill als Vorspeise, ohne Probleme.
Aber also ich meine jetzt mehr Kombination. Wenn ich Bordeaux trinke, roten zum Znacht, ja. Muss ich auch als Apéro ein Bordeaux auftischen als Weiss oder nicht zwingend?
Nein, überhaupt nicht zwingend. Ich finde es natürlich schön, wenn man in der Region bleibt und dann kann man ein bisschen länger über die Region und auch beim Essen dann darüber reden. Das ist ja dann das Gemütliche, das man dazu hat. Vielleicht wird ein Abend einfach länger, wenn man dann verschiedene Regionen muss, durchnehmen muss. Aber ich sage jetzt, wie ein Schweizer Weisswein und ein Schweizer Rotwein zum Znacht nehmen, ist es halt für die Region aus der Region, sage ich jetzt so schön. Und dann finde ich auch schön, wenn man natürlich bei einem Weisswein und bei einem Rotwein beim Gebiet bleibt. Aber ist jetzt, wie gesagt, es gibt ja kein Richtig und Falsch mehr heute. Oder?
Was ist denn für dich das Typische an einem Bordeaux, bevor wir jetzt zum Roten wechseln? Du, deine Augen strahlen, es ist schon, sieht man dich nicht. Aber was macht für dich denn die Faszination aus? Was ist der Geschmack, der Geruch, was ist es? Oder ist es einfach im Kopf?
Es ist wahrscheinlich ein bisschen alles. Also, meine Frau kommt aus dieser Gegend. Wir sind natürlich oft schon in dieser Gegend gewesen, sind rumgereist. Es fängt an von der Corrèze und dann geht es halt eben Richtung Westen, Richtung Bordeaux. Das ist wunderschön, die Wälder. Und dann langsam werden die abgelöst von dieser riesigen Fläche an Reben natürlich. Du schmeckst das Meer halt, der Atlantik schon sehr schnell, oder? Und dann natürlich, klar, das sind die grossen Namen, wo wir wahrscheinlich alle schon mal gehört haben und vielleicht nicht ganz alle schon mal haben dürfen davon trinken. Es ist so ein Gesamtbild, oder? Du hast vorhin Dordogne erwähnt, das ist ein Fluss, der kommt, ich glaube, aus der Auvergne, wenn ich mich nicht täusche, fließt dann durch die Corrèze und eben bei Bordeaux dann letztlich ins Meer. C'est la fleuve mythique bei den Franzosen. Der hat eine ganz wunderbare Geschichte. Es ist ein wunderbarer, eleganter, breiter, grasgrüner Fluss. Ja, es ist so ein Zusammenspiel von allem zusammen. Und dazu natürlich, klar, wenn wir dort sind, ist meistens Ferienzeit. Das ist natürlich eh etwas, ja, etwas Schönes, wo man sich gerne daran erinnert. Ja.
Gibt es denn, jetzt muss ich da wieder herkommen, ich bin am Einschenken, gibt es denn den typischen Bordeaux-Trinker jetzt bei euch?
70-jährig, graumeliert.
Eben schon, oder?
Nein, nicht ganz. Nein, sicher
also
nicht.
So wie der Gaston?
Definitiv nicht. Also ich meine, ich bin jetzt... wir haben ja in der ersten Folge über meinen Keller geredet. Oder? Ich habe etwa 450 Flaschen nur Bordeaux im Keller. Und ich, mit meinen 35 Jahren bin ich jetzt vielleicht nicht gerade der Älteste, der jetzt ich sage jetzt mal, ein Bordeaux-Freak ist.
Du bist so ein Angeber,
ist. Nein, aber ich merke jetzt einfach, also ich sage jetzt mal, bis 30 kenne ich jetzt wenige, die mit Bordeaux etwas anfangen können. Aber eben, ich habe schon mit 20 mit Bordeaux etwas anfangen. Es ist schon... Vielleicht nicht gerade, eben, es sind nicht die zugänglichsten Weine, aber wenn man dann irgendwann mal ein strukturierter sucht, dann kann ich das zum Reifen lassen. Ich sage jetzt mal, Bordeaux ist eigentlich immer so der Wein, wenn man ein Kind bekommt. Oder die Frau zumindest. Also wenn ein Kind kommt, dann sagen wir, oh, ich will etwas in den Keller legen mit diesem Jahrgang. Und da kommt man dann meistens eigentlich nicht ums Frankreich herum. Und das ist, glaube ich, so der, viele Eltern haben, glaube ich, auch so vielleicht mal den ersten Kontakt mit Bordeaux, die sagen, ich brauche einen Wein, der muss einfach 30 Jahre lagern, also muss ich können lagern, weil ich könnte, wenn er 30 wird, den übergeben. Und das ist eigentlich das Spannendste. Also meistens zwischen 30 und 40, wenn sie Bordeaux-Freaks sind, sind es eigentlich werden die Eltern oder
okay, oder hoffentlich ist, also das so hören meine Kinder das nicht, weil ich habe kein Bordeaux im Keller.
Das können wir ja noch ändern. Ja, es ist sicher so ein, gerade eben, wenn man etwas greift, oder viele sagen auch, ich habe zwar Bordeaux nicht gerne, aber mein Vater hat mir mal so ein Bordeaux-Kistchen gekauft, als ich geboren bin von diesem Jahrgang. Und das sind vielleicht auch noch eben viele, sagen, ja, das wollte ich jetzt für mein Kind auch. Klar, ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt bei meiner Tochter mit Bordeaux einkaufen, aber das darf ich auch. Und
hast du auch etwas dafür,
wahrscheinlich. Genau, also ich sage immer, wenn sie es nicht gerne hat, entweder kann sie es verkaufen für dieses Geld oder ich trinke es selber. Genau, oder ja, sie hat dann ein bisschen mehr Sackgeld und ich trinke dafür dann mit dem Nachbarn den Wein.
Leider haben unsere Kinder nicht die gleichen Jahrgänge, sonst hätte ich dir ein paar abgekauft. Aber du hast jetzt vorher ein gutes Klischee gesagt, eben, graue Haare, 70, so...
Nein, jetzt übertrieben nein, gesagt, aber, es ist mehr halt...
Nein, eben, es ist ja so ein bisschen das Klischee, das habe ich auch im Kopf. Also, wie tust du dann jüngeren Leuten Bordeaux schmackhaft machen?
Ich denke, man kann nicht so, dass einer in den Laden reinkommt und sagt, ich will einen Bordeaux kaufen. Was viel der Zugang findet, ist über sogenannte Bordeaux Blends, denke ich. Also Bordeaux Blends reden wir von anderen Weinregionen, wo genau die Traubensorten Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit und Cabernet Franc abpflanzen. Und ich sage jetzt mal ein Beispiel aus Italien. Wenn wir in Toskana gehen, sind wir im Bolgrigebiet. Da haben wir die Top-Shots Sassi Gaia, Ornellaia zum Beispiel. Und das sind so klassische Bordeaux-Blends. Und ich sage jetzt mal, die haben schon eine gewisse Stilistik von einem Bordeaux, aber sind vielleicht dezent ein bisschen zugänglicher gemacht. Natürlich auch das Klima ein bisschen wärmer. Also Bordeaux sind wir näher in Atlantik, ist natürlich ein kühles Klima auch. Und Südafrika zum Beispiel, wir haben den Johnix Merriman von Rustenburg zum Beispiel im Sortiment, was so ein klassischer Bordeaux-Blend ist. Und mit diesen Weinen können die meisten Leute etwas anfangen. Oder sagen jetzt mal, finden, ah, der ist noch fein, der ist zugänglich. Und finden vielleicht erst so ein bisschen durch die Bordeaux-Blends, die man international überall findet. Also eigentlich in jedem Land gibt es sogenannte Bordeaux-Blends. Wo dann irgendwann einmal sagen, okay, die Bordeaux-Blends habe ich eigentlich noch recht gerne. Jetzt würde ich mal einen richtigen Bordeaux probieren.
Das ist irgendwie noch lustig, es kommt mir vor, so wie Bordeaux-Blends, das wäre dann die ABBA, oder? Und ein richtiger Bordeaux, das wäre so ein Beatles-Lied, oder was? Ich meine, beides ist Pop, aber
das ist so, schon bei der ABBA.
Ich verstehe es wirklich nicht ganz, immer noch nicht. Also, wir haben jetzt immer wieder gesagt, ein guter Wein ist der, der mir gefällt. Und ich finde das nicht komplizierte Wein. Ich finde es einfach grossartig. Reiche, weißt du, blumig ist auch falsch. Wirklich reiche Wein.
Vielleicht bist du durch, die Frau, durch deine Frau mehr gezwungen worden, das zu trinken.
Ja, also
du
Zwang gern, ist, da, ist, nicht. Da, so ist da.
Ja, du hast einen Zugang, wie du vorher beschrieben hast. Du hast einen Zugang, du bist dort gewesen. Eben, sonst hat man schon das Klischee und man hat auch einfach das Gefühl, es ist wahnsinnig teuer.
Definitiv. Klar, eben, wenn man in Kontakt kommt und wenn man mal Bordeaux googelt, dann kommen natürlich als erster Linie immer die teuersten Weine, obwohl das überhaupt nicht. Also, klar, wenn man jetzt mit Südfrankreich vergleicht, sind vielleicht wie schon dezent ein bisschen teurer, aber wir reden da jetzt nicht von einem riesen Spagat. Definitiv nicht. Das Bordeaux ist vielleicht auch noch ein bisschen, was man ein bisschen Problematik vielleicht hat, ist der Zeitpunkt. Wann mache ich den auf? Wenn wir ganz von klassischen Weinen reden, die haben sogenannte Schlafphasen, also die Reduktivphasen nennen wir das. Das heisst, wenn ich jetzt einen Bordeaux, momentan sind gerade 17er auf den Markt gekommen dieses Jahr, wenn wir die abfüllen tun, dann haben die noch schön die Fruchtnoten. Sie haben zwar viel Säure, sie haben Tannin, aber sie sind extrem fruchtig. Und das ist, ich sage mal, das Zugängliche. Und wenn ich jetzt den 17er Jahrgang, jetzt erst in 5 Jahren wieder auftue, also sprich jetzt 2022 zum Beispiel, dann, so im 4. Jahr, gehen die, wir sagen immer, sie schlafen. Also sie kommen in die Reduktivphase rein und dann ist Bordeaux wie geschlossen, also zu. Das heisst, er hat fast keine Frucht, er hat nur viel Säure, Tannine. Und wenn du dann aufmachst, dann auch ich als Kenner kann die schönsten Bordeaux aufmachen, wenn die 5-6-jährig sind, die machen null Spass. Und erst so im 8. 9. Jahr kommen sie langsam wieder so in die Fruchtphase rein. Was aber schön ist neben dieser Fruchtphase, sie haben auch schon die Tannine, die Säure abgebaut, sie sind ein bisschen ausgeglichener, sagen wir jetzt mal. Und ab dem 8. Jahr, sie machen zwar schon eine gewisse Phase durch, aber nicht mehr so stark wie zwischen dem 4. und dem 8. Jahr, sage ich jetzt mal, ein bisschen grob gesagt. Und das Problem ist natürlich, wenn du jetzt bei uns auch in den Laden kommst, haben wir natürlich noch viel 14er Jahrgang, viel 15er, jetzt auch noch 16er. Und die sind eigentlich alle in der reduktiven Phase. Die sind eigentlich in der Phase, wo es eigentlich nicht Spass macht. Und wenn du natürlich dann einfach so ein Fleisch rausnimmst und den probierst und sagst, ich habe es gewusst, Bordeaux habe ich nicht gegeben. Und das ist vielleicht auch noch so ein bisschen, halt ein bisschen wissen, wann im richtigen Moment den Boden aufzumachen, das spielt auch eine sehr grosse Rolle.
Aber man muss schon ein bisschen ein Freak sein, wenn ich unseren Zuhörer
nein, man braucht einfach ein bisschen Geduld. Ja, eben. Ganz viele ja, schöne eben. Andere Sachen also, auch. Was man einfach gerade so kann haben, Helena.
Geduld?
Ja.
Was ist das?
Was ist das?
Also wir kommen gerade noch zum nächsten, also zum ersten Rot, wie wir heute haben. Ich habe ja, ich gesagt, dass wir links und rechts Ufer haben, wenn wir wieder zurückkommen zum Bordeaux. Und ich habe jetzt hier ein Château du Lussac mitgenommen. Das ist jetzt ein Merlot-lastiger Wein. Also der 75% Merlot hat noch 23% Cabernet Franc und 2% Petit Verdot. Ihr seht jetzt, die 2% Petit Verdot ist jetzt wirklich nur für Farbgebung da. Und der Cabernet Franc ist eher ein bisschen, um dem Wein noch eine Struktur zu geben. Weil Merlot eigentlich sehr ein filigraner Wein ist. Das ist jetzt gerade, wenn wir noch kurz ein bisschen aufs Rechts raufgehen. Wir haben dort die Hauptappellationen Saint-Emilion und Pomerol. Und wenn wir ins Pomerol gehen, das Château Petrus hat schon jeder kennt. Oder schon mal gehört, sage ich jetzt mal, vielleicht die wenigsten degustiert. Und das ist ein Merlot-lastiger Wein. Und Merlot ist eine filigrane Traube. Und wenn du jetzt für 5'500 Franken so einen Château Petrus kaufst oder kannst degustieren oder wie auch immer, dann erwartest du etwas Unheimliches, Wuchtiges, Schweres. Und das ist eben ein bisschen schwieriger, weil gerade ein Merlot ist eben nicht so wuchtig schwer, ist ein bisschen filigran. Und darum sind auch viele Kunden, die die Möglichkeit haben, den Château Petrus zu probieren, sagen, ja, ich bin enttäuscht gewesen, es war langweilig auf einer Art, oder? Und das ist eben das, wenn man so ein paar Château Petrus probiert, muss man halt schon ein bisschen das filigraner Merlot berücksichtigen.
Also jetzt sind wir beim Lussac. Du hast vorhin gesagt, schlafende Wein.
Ja.
Den, den wir jetzt hier trinken, 2015.
Ja.
Schlaft der noch oder ist er schon langsam am Aufwachen?
Nein, nicht ganz. Also man muss da noch ein bisschen unterscheiden. Also wenn man jetzt von Saint-Emilion, es ist ein Lussac Saint-Emilion, es ist ein sogenanntes Satellitengebiet, sage ich jetzt einmal. Also es ist jetzt nicht Lussac, also nicht selber im Saint-Emilion selber drin. Saint-Emilion ist ein ganz kleines Dörfli. Der höchste Punkt ist ein Kirchenturm. Und das ist eben auch noch gewesen. Ich war ja letztes Jahr in Bordeaux gewesen, und dann haben sie immer geredet, ja, das Plateau, das Lehm-Kalk-Plateau. Und da habe ich gedacht, gut, das muss ein riesen Hügel sein da mit Plateau und so. Und am Schluss sind das irgendwie 12 Meter Unterschied. Also zwischen diesen Plateaus. Also ob der Abhang 12 Meter weiter unten ist oder 12 Meter oben dran, macht so viel Unterschied, ob jetzt wie 50 oder 1000 Franken kostet. Also nur die 12 Meter macht so einen riesen Unterschied. Und da gibt es eben sogenannte Satelliten, sagen wir dem, von Saint-Emilion. Und eins davon ist Château de Lussac. Da sind wir jetzt preislich auch bei 29,80. Also ich sage, es ist ein schönes Preis-Genuss-Verhältnis. Und ja, schlafen. Er ist sicher schön noch in der Fruchtphase rein, aber wenn du jetzt den vor 2 Jahren probiert hättest, wäre er noch viel opulenter gewesen. Er macht vielleicht nicht so extrem die reduktive Phasen mit, wie jetzt zum Beispiel ein Château Cheval Blanc, wo wir haben im Saint-Emilion. Gut, da sind wir dann bei 800 Franken.
Cheval Blanc. Darf ich etwas sagen? Da sind wir mal vorbei, vor weit über 20 Jahren her, und haben das anschauen. Die haben gerade einen Lachanfall gehabt. Du musst dich 3 Monate vorher anmelden. Damals schon, dass du überhaupt rein kannst. Und apropos, mal sicher, und wir naiv, wie wir sind, reingefahren mit dem Auto, parkiert, reinmarschiert, ha, 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 bien rigolé, die Löhle. Dann sind wir weitergefahren, ist das auch ein Satellit übrigens, Montagne, Saint-Emilion. Jetzt sind wir nämlich am Schluss
gelandet. Ja, ist ein bisschen näher bei Saint-Emilion zu, ja. Aber es ist auch ein sogenanntes Satellit. Das Problem ist aber, die Weinregionen sind fast zu klein, weil wenn ich nur Lussac sehe auf der Etikette als Ortschaft oder Montagne, dann kann ich nicht damit anfangen. Aber wenn ich eben sehe Lussac Saint-Emilion, dann weiss ich, okay, es ist in diesem Gebiet. Also ist auch, ich sage mal, sie lebt auch ein bisschen von dem Namen Saint-Emilion, können sich mitleben.
Aber dort, das darf ich noch einmal erinnern, jetzt sind wir das kleinste Weingut haben wir nachher erfahren, hergekommen. Die haben damals noch die Etiketten mit Eiweiß auf die Flasche geklebt. Wow. Ein altes Ehepaar dort, die haben, vergiss ich nie mehr, wirklich Winzer haben, weißt, die jahrzehntelang in diesen Reben geschafft haben. Und zum Abschied haben sie den Kofferraum gefüllt mit alten Rebenzweigen. Da kann man grillieren damit. Das gibt dann Wunder. Nein, der ganze Kofferraum war schon sehr viel Glück gewesen. Aber da gibt es wunderbare Kohlen und ein herrlicher Geschmack war das, oder? Ja.
Also ich meine, die, die ich mal die Etikette googeln, es hat so ein Chateau drauf. Ich bin letztes Jahr auch selber zum Nachtessen auf dem Chateau. Also es ist wirklich sehr schön. Also, sonst erwarten wir so Schlösser, wie wir es wirklich da gesehen haben, erwarten wir eigentlich nur, ich sage jetzt mal bei den ganz teuren Wein. Und das war ein wunderschönes Schloss gewesen, wo im Familienbesitz ist, Familie Lavial, wo das ja die heißen. Und es ist wirklich lustig gewesen auf dem Chateau. Sie haben noch, ich weiß nicht, ob das Biedermeier waren, aber die grossen Stoffsessel, die so mit diesen Nähten entlang sind, so die bequemen, grossen Sessel, kann so vielleicht auch Biedermeier sein, vielleicht später, aber das ganze Schatten, das ist wirklich, es war nicht abgestaubt, überhaupt nicht, das war alles sauber gewesen. Aber wir sind da reingehockt, Glühbirnen, eigentlich nicht hell leuchten, so ein bisschen zitrig leuchten. Also, es ist wirklich, wir können meinen, also wenn ich jetzt nicht einen Kollegen sehe mit dem Markerli, so cool. Das hätte können jetzt vor 100 Jahren sein, der Weinkeller, so cool. Alles so ein bisschen, ein bisschen dunkler alles, also nicht alles hell beleuchtet. Und dann hast du da die Stoffsessel überall, da sind wir so in einer grossen Bibliothek drin gewesen. Und das Wunderschöne war die Küche. Also sie haben wirklich, gut, Enten haben wir fast jeden Tag gegessen, jedem auf jedem Weingut eigentlich. Aber Gussisen. Die haben eine reine Gussisen-Küche gehabt. Obendurch ist es so ein in ein Dachding reingegangen und obendrauf haben sie Gusseisenpfannen aufgehängt. Also ich muss sagen, so eine Gusseisenküche habe ich wirklich noch nie gesehen. Also, das war wirklich absolut genial.
Also,
gewesen,
ja. Absolut empfehlenswert, auch eine Reise in dem Fall. Also sowieso ins Bordeaux, aber eben auch Château de Lussac könntest du empfehlen.
Definitiv. Also wenn man, ich weiss nicht, wie man als Normalbürger reinkommt. Sie haben glaube nicht so Wartelisten wie Cheval Blanc, das sicher nicht. Vielleicht Vormeldung. Es ist natürlich der erste Stock oben dran, ist immer noch für die Familie im Schloss. Also da haben wir nicht genug, wir haben wirklich Erdgeschoss gehabt, obwohl das ist schon genug gewesen. Also das WC, also ist das Highlight pur. Also die haben
aus Gold oder wie?
Nein, es ist...
aus Wein?
Sie haben wirklich so 100-jährige rote Tapeten gehabt. Und alles aufgezogen, also in den Höchstraum, alles aufgezogen mit diesen roten Tapeten. Also es hat wirklich heiß ausgesehen. Also ich würde können meinen, du kommst aus dem WC aus und draussen steht Edith Piaf. Also wirklich so ein bisschen...
Mais tu vois, c'est la vraie culture. Voilà. Das gehört halt alles ein bisschen zusammen.
Nur noch ganz kurz zum Schluss... Wie lange könnte man den jetzt behalten? Oder wie lange wirst du ihn behalten besser?
Wir sind jetzt da beim 2015er. Ich sage jetzt mal, ich würde jetzt den innerhalb der nächsten 15 Jahre trinken.
15?
Ja, definitiv, ja. Also ist jetzt wirklich nicht ein Wein, den ich jetzt für mein Kind würde auf die Seite tun. Aber ich sage jetzt mal, am schönsten zum Trinken, also er zeigt sich jetzt auch schön, ich habe letztens 2005er und 2010er aufgemacht zuhause. Das ist für mich jetzt ein super Preis-Leistungsverhältnis, das wir da haben. Sage ich jetzt zwischen dem 8. und dem 13. Jahr ist sicher am schönsten zum Trinken.
Aber gleich noch etwas zu dem. Jetzt haben wir jedes Schlückchen degustiert von dem Rotwein. Jetzt ist die Flasche natürlich noch zu 3/4 voll. Wie lange kannst du die offen lassen, bis er...
Ein Schlückchen also, und 3/4.
Also ich muss so sagen, im Gast, dass sein Glas ist leer. Ich glaube, er braucht ein Nachschub.
Il est vraiment bon. Hein? Ja, ich sage kann jetzt mal, ich jetzt den 3 Tage offen lassen? Muss ich den Zapfen drauf tun?
Also ich sage, wenn du jetzt den Zapfen drauf tust und ich würde ihn jetzt in den Kühlschrank stellen, einfach geschlossen, einfach, dass er nicht das Fremdgeruch annimmt, dass der Kühler, der Wein auch noch im Kühlschrank bleibt, eben tut er weniger schnell auch wieder oxidieren. Das ist auch noch ein Grund. Ich sage, morgen Abend wird er sogar fast noch ein bisschen schöner sein, weil natürlich die Tanninen, die Säure, die wird mit der Luft, also sobald er mit Sauerstoff in Kontakt kommt, wird er natürlich geschmeidiger. Wird höchstens morgen noch ein bisschen mehr Spass machen. Ich sage, am dritten Tag wirst du schon langsam merken, dass er dann nicht mehr so die ganze Frucht hat.
Ja. Also übermorgen Abend wird er so einfach sein Aroma.
Oder? Ja, eben wird ein bisschen, Säure wird dann wieder ein bisschen präsenter, weil natürlich, weil er die Frucht verliert, wird vielleicht die Säure wieder ein bisschen präsenter wirken.
Okay.
Definitiv, ja. Ich bin jetzt ein bisschen langsam am Trinken, wie der Gast da.
Ja, ich kann gerade sagen, du musst ein bisschen
Füße machen. Ja, hallo, das ist ein halber Finger.
Jetzt kommt da noch der König.
Gut, es erstaunt mich eigentlich, dass der Gast das Glas so schnell leer getrunken hat, weil er sagt immer, er sagt ja der Geniesser.
Der Geniesser. Ja, siehst du nur, wenn er mal guten Wein bekommt?
Jetzt haben wir gesagt, überhaupt keine Gegnung im Sinn. Da schweigt des Sängers Höflichkeit.
Genau.
Und eben, jetzt kommen wir noch zum König oder Königin, oder wie sagt man dem?
Ja, es ist eine andere Appellation, wo wir im Bordeaux sind. Also wir sind jetzt eher ein bekanntes Weingut, muss man auch sagen, Château Felon-Segur. Ich habe etwas Greifts mitgenommen, also Greift. Der Bordeaux-Kenner würde sagen, er sei immer noch sehr jung, aber ich sage, für die meisten Kunden ist 2010er Jahrgang schon ein gewisses Alter, also der ist jetzt 10-jährig. Der hat sich die erste Reduktivphase schon hinter sich und kommt jetzt wirklich schön in die Fruchtphase rein. Ist aus dem Saint-Estève-Gebiet, das heisst, wir sind jetzt nicht mehr im rechten Ufer, wie wir vorher gewesen sind beim Château-Lussac, wir sind jetzt auf dem linken Ufer. Und da haben wir jetzt einen Wein, der mehr Cabernet-Anteil hat. Obwohl, gerade beim 2010er haben wir auch einen sehr hohen Merlot-Anteil. Es hat immer noch mehr Cabernet drin, aber es ist trotzdem sehr einen hohen Merlot-Anteil, also knapp 40%. Das variiert auch ein bisschen von Jahr zu Jahr. Ich bin jetzt im 19. im Bordeaux gewesen, und dort haben wir 18er probiert. Das war das Problem gewesen. 18 hat noch sehr einen heissen Sommer und einen sehr heissen Herbst gehabt. Und das Problem, das wir eben hatten, war am rechten Ufer mit dem Merlot, dass der Merlot sehr schnell reifen war. Und wenn du dann genug gepflückt hast, hat er zu viel Zucker gehabt. Also wir waren auf Weingüter in Saint-Emilion, also wirklich im Saint-Emilion selber. Die haben zum Teil jetzt Merlot 18er hergestellt, 15,8% Alkohol. Ist jetzt die Frage, ist das jetzt wieder ein Bordeaux? Weil viele Leute auch, wenn sie ein Bordeaux trinken, also meistens sind früher in Bordeaux zwischen 12,5 und 14% gewesen. Kommen jetzt aber einmal mehr gegen die 14% auf. Aber dann, wenn man ein Bordeaux hat mit 15,8%, dann bist du dann wirklich fast schon wieder, sag ich mal, auf der Amarone-Seite. Und das ist eine Problematik, die sie im 18. hatten, weil sie haben noch nie so die Wetterphänomene gehabt, wie im 18., um das zu handeln. Also viele haben es dann sehr gut gehandelt. Viele sind natürlich im 18. dann gerade aufs Linksufer gegangen, wo wir mehr Cabernet haben, weil Cabernet braucht noch ein bisschen mehr die Reifephase. Und durch das haben zum Teil viel mehr Cabernet in Wien da wie Merlot. Also es variiert auch zwischen den Jahrgängen zum Teil prozentmäßig, wie die Traubensorten vom gleichen Wein zusammengestellt werden. Ja.
Was mir jetzt auffällt, vielleicht hat das aber, ist das auch total unwichtig, wenn ich den schwinge und dann läuft es oben runter, es ist wie Öl. Es ist da, also nicht jetzt negativ gemeint, da die Striche, die runterkommen.
Das ist Larme, sagt man.
Ich habe nur mal irgendwo gehört oder gelesen, das ist das Zeichen, dass es wirklich ein guter Wein ist. Stimmt das?
Würde ich jetzt so nicht behaupten. Es ist mehr so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Zuckeranteil, was es in dir rein gibt. Das kann ein bisschen... es gibt ein Weinfett, das ist. Es gibt verschiedene Aspekte, die dann die Fenster, die Killerfenster, die so schön hat. Viele haben mir mal gesagt, ja, desto mehr Zucker der Wein hat, umso länger laufen sie runter. Klar, wenn man ein bisschen Sirup Wein trinkt, kann das sicher auch sein. Ist jetzt für mich jetzt nicht irgendwie ein Qualitätsmerkmal, sage ich jetzt einmal. Nein, in dem Sinn.
Aber es sieht noch schön aus, eigentlich.
Definitiv.
Jetzt haben wir Cabernet Sauvignon und Merlot drin.
Genau.
Doofe Frage wahrscheinlich, aber ich stelle sie jetzt trotzdem. Kann man denn, jetzt macht ein Winzer, einfach nur Merlot? Gilt das auch als Bordeaux, wie wir den Bordeaux verstehen? Oder muss es immer so eine Mischung sein?
Nein, muss es nicht, überhaupt nicht. Aber ich sage, ich handgelenkt mal Pie, würde ich sagen, 95% der Bordeaux sind Assemblage. Also das heisst, verschiedene Traubensorten gemischt. Es gibt gewisse Weine, die reine Sorte sind, reine Merlot oder reine Cabernet. Ich sage, es ist aber schon sehr selten anzutreffen.
Ja, aber das gibt es?
Das gibt es. Es gibt sicher ein paar, die das haben, ja.
Okay.
Das gibt es.
Zu was würdest du jetzt den Wein empfehlen?
Das hier. Eine schöne gebratene Ente zum Beispiel aus dem Bordeaux.
Und wenn man Ente nicht gerne hat?
Wenn man Ente nicht gerne hat, ein schönes Entrecot. Weil du merkst, wenn wir jetzt den in der Nase haben, das können wir vielleicht auf den ein bisschen mehr auseinandernehmen.
Der geht schaurig rauf. Wahnsinnig.
Das ist, also du merkst, er hat extrem so das würzige, kräutrige, Thymian, Rosmarin, so in die Richtung. Er hat auch etwas Salziges vielleicht. Ich weiß nicht, ob man das Salz schmecken kann, aber er hat so das Meeresluft, sage ich jetzt mal.
Das wäre der Atlantik da drin. Genau.
Jetzt übertreiben wir ein bisschen. Aber ich sage jetzt mal, er hat vor allem für mich so wirklich so das kräftigere, würzige, also Würznoten vor allem, die er drin hat. Auch von der Farbe her, du siehst, also wenn man ein bisschen auf den weißen Tisch hebt, er hat auch schon einen leichten Roststich.
Ist fast bräunlich, ganz leicht,
so, genau, Fuchsrot oder, oder wir sagen dann mal Ziegelrot manchmal. Das ist, er kann auch ein bisschen aufs Alter sprechen. Muss nicht, aber der hat jetzt Anführungszeichen 10-jährig auf dem Buckel. Das heisst, die Farbe tut sich auch leicht verändern. Und gerade im Gaumen merkst du, dass er einiges kräftiger ist.
Wahnsinnig, also, das halt, nein, das ist im ganzen Maul. ein kleines Schlückchen und es ist im ganzen Maul. Schade.
Elena, wahnsinnig. Ist jetzt das liebevoll gemeint? Oder ist
selbstverständlich.
Jetzt das... Ich frage ja nur.
Bleibt drin, geht nicht mehr
raus. Gehst du jetzt hier wieder auf Spitze treiben?
Mit dir. Klar. Ist doch einfach, das ist doch Hammer, oder?
Gut, aber für diesen Preis muss er auch ein bisschen im Maul bleiben.
Definitiv. Also ich muss es so sagen, wir haben, das ist jetzt ein 2010er, das heisst, haben wir den Greif jetzt eingekauft, ob wie gut. Die Lagerung kostet natürlich. Also wir sind jetzt hier bei 65 Franken. Wenn man jetzt so im Laden kauft, kommt man auch nicht überall über, so gereifte Sachen. Das ist immer... wir kaufen ab und zu von gewissen Weingüten gereifte Sachen ein, wenn es möglich ist, oder ab der Negotion. Aus dem Grund, gerade eben damit, wir haben viele Kunden, die sagen, hey, ich will den Bordeaux degustieren, ich will das probieren, aber dann kannst du natürlich nicht einen 14er im verkaufen, weil dann wird ja das Bordeaux-Erlebnis haben. Und darum kaufen wir ab und zu so gereifte Sachen, dass wir die Kundschaft eben mal auf den Bordeaux bringen können. Und dann sagen wir ihm, du, schau, wenn du den gerne hast, und dann sagt der Gast, und du hast es, was ich empfunden habe, sehr gerne gehabt, dann musst du ihn halt jung kaufen und selber in den Keller reinstellen. Und wenn wir jetzt gerade auf Subskription gehen, schauen die mich schon, glaube ich, ein bisschen dutzt an, was das ist. Der 19er-Jahrgang, der ist jetzt bei 36 Franken und das ist wirklich ein absoluter Hammerpreis für einen Velosegur. Ich sage jetzt mal, der Durchschnittspreis wird um die 45 Franken um sie bei dem sonst. Wenn du jetzt frisch ab dem Markt kaufst und der Jahrgang rauskommt.
Aber wenn ich ihn jetzt kaufe, muss ich ihn, damit die einigermaßen ein Erlebnis haben, wenn er sein könnte, oder? Und nicht so viel Geduld, aber muss ich 5-6 Jahre muss ich den Keller tun, mindestens, oder? Oder noch länger?
Definitiv. Also wenn, jetzt, ja. Also, wenn wir zurück auf Subskription gehen, also Subskription ist ein Bestand, das heisst, du kaufst den Wein, wenn er eigentlich frisch gerade in die Paarung reinkommt und dann kommst du erst in 2 Jahren über. Das sind immer die schönsten Momente, wenn du eigentlich einen Wein gezahlt hast und du weißt 2 Jahre später gar nicht, oh, ich habe ja noch Wein gekauft, der kommt jetzt, oder? Also es ist immer schön, weil du hast, egal wie deine finanziellen Verhältnisse sind, der Wein kommt sowieso, oder? Weil du hast ihn ja schon gezahlt. Das ist eigentlich schöner daran. Nein, Subskription ist eigentlich wirklich so daran, meistens sind die Preise einiges günstiger, wenn sie nachher auf den Markt kommen. Weil es gibt die grossen, sagen wir jetzt mal, Degustateure, Parker, James Suckling etc., die sind mal die Punkte am Wein geben und dann kommt der Preis raus. Und meistens, wenn dann der Wein, also der Wein ist ja noch nicht fertig, die machen sogenannte Fassproben, also wenn der Wein ist noch im Barrik drin und dann wird das probiert und anhand von dem wird beurteilt, wie sich der Wein könnte entwickeln. Und das ist nichts für Anfänger, also ich habe schon Fassproben durchgemacht, also das ist knallhart, also da musst du gerade 10 Liter Wasser noch mitnehmen, weil das ist so tanninlastig. Und da herauszufinden, wie sich das entwickelt, ist sehr schwierig, es braucht sehr einen grossen Erfahrungsschatz. Das sind wirklich wenige Leute, also auch als Einkäufer, das ist wirklich jahrelanges, sagen wir mal, Anführungszeichen Training
zum machen. Ja.
Aber du sagst, meistens fahre ich gut, wenn ich ihn eben vorher zahle und dann überkomme.
Ja, es ist mal so, du hast sicher mal den Garant, dass du den Wein hast. Gerade bei gewissen Raritäten kann es sein, dass er in der Subskription verfügbar ist und wenn er auf den Deich kommt, dann fast nichts mehr auf den Markt. Und wenn es auf den Markt kommt, dann wird er ja nochmal von diesen internationalen Kritikern probiert. Und je nachdem sagen sie, ich habe dort zum Beispiel nur 95 Punkte gegeben von 100, jetzt gebe ich ihm 97 oder 98. Dann steigt die Nachfrage natürlich, weil gerade bei Bordeaux sind wir im Investitionsbereich, je nachdem, steigt der Preis und du kommst dann und da musst du fast doppelt anblättern.
Also sind wir schon wieder ein bisschen bei der Aktie eigentlich.
Das ist so. Ich sage halt immer, bei der Aktie, wenn die Aktie runtergeht, hast du einen grossen Verlust. Wenn der Weinwert runtergeht, hast du immer noch den Genuss.
Also,
das
kannst du wenigstens
noch mitreden. Hast du ein bisschen mehr Sicherheit durch
das. Kannst du dich wenigstens noch trösten.
Die bessere Investition. Aber ich komme jetzt gleich nochmal auf den Freak. Wenn man ihn dann auch lagern muss, dann brauche ich schon einen guten Weinkeller und so Weinkühler. Man muss schon ein bisschen angefressen sein.
Das sicher. Also wenn man sich Bordeaux in den Keller legt, ist man sicher nicht gerade im Anfangsstadium mit seinem Weingenuss. Das sicher nicht. Außer man hat jetzt irgendwie gerade viel geerbt und will jetzt einfach den Weinkeller als Investitionsprojekt anschauen, dann sicher. Aber ich sage jetzt mal, es ist immer so ein bisschen... Ich sage jetzt mal, es kann einem einen positiven Aspekt haben, wenn der Wein nicht zu kalt hat im Keller. Also ich sage jetzt mal, die perfekte Temperatur zum Wein lagern ist so zwischen 12 und 14 Grad. Und wenn er 16 Grad ist oder 17 Grad, geht der Wein in dem Sinne nicht kaputt. Also ich sage jetzt mal über 20 Grad, dann wird es kritisch, aber ich sage, wenn wir unter 20 Grad bleiben, kann eigentlich im Wein nicht viel passieren. Es sind mehr die Tagesschwankungen, die einen Wein kaputt machen. Also wenn du jetzt wochenweise grosse Schwankungen hast, das macht eigentlich, stresst den Wein eigentlich, das ist eigentlich sicher nicht gut. Wenn du saisonale Schwankungen hast, zwischen 14 und 17 Grad, ist das halb so wild. Jetzt komme ich auf den positiven Aspekt. Wenn du natürlich einen Wein bei 17 Grad lagern tust, reift er schneller, wenn du sagst, okay, so ein Felonsegur, den will ich mit 9 Jahren trinken, dann macht dem nichts. Also, vielleicht schaue ich jetzt da gewissen im Weg, aber ich sage jetzt, wenn der bei 16, 17 Grad gelagert wird, dann ist der in 9, 10 Jahren wunderschön zum Trinken. Und wenn du natürlich bei 12, 11 Grad gelagert hast, dann wird er halt das Stadium erst in 11 Jahren haben. Oder? Also wenn man desto früher den Wein eigentlich trinken will, macht es auch nichts, wenn er mal 2, 3 Grad, ich sage ein bisschen vorsichtig gesagt, ein bisschen Wärme hat. Durch das. Also kann auch ein Vorteil sein, mal einen Wein vielleicht nicht ganz top temperiert zu haben, weil er reift ein bisschen schneller. Und zurück zur Subskription, jetzt sind wir wieder beim Thema bei den Kindervätern, wo jetzt für ein Kind Wein lagern wollen. Was natürlich sehr spannend ist in der Subskription, ist erstens der Preis. Also wir haben jetzt gesagt, 2019 haben wir jetzt bei 36 Franken. Hat sicher auch noch ein bisschen damit zu tun mit Corona, weil natürlich Weingüter haben gefunden, oh, das Jahr die Schmerzen können zusammenbrechen, wir wissen nicht, wie das Ganze wird. Die sind, ich sage jetzt mal, ein grosser Teil ist recht abgegangen mit den Preisen, also bis zu 30%. Also 19 lohnt sich sicher, um zu subskribieren, weil es ist ein sehr schöner Jahrgang, ein sehr zugänglicher Jahrgang. Und du kommst dann eigentlich wirklich für einen sehr guten Preis über. Also wirklich Wein, der für 100 Franken kostet, kommst du jetzt für 60, 70 Franken über.
Aber wenn du sagst zugänglich, heisst das ja, wieder einen schönen Sommer, einen schönen Herbst. Was heisst, weiss man das denn jetzt schon? Du hast vorhin gesagt, Fassprobe.
Also 19, weisst du, wettertechnisch weisst du, wie es war.
Wetter und, schon.
Dann, und? Wenn du in Paris bist, kannst du schon sehr viel herausfinden, wie es in einem kantigeren Jahrgang von der Tanninen her, Phenol, den er gebildet hat. Also ich sage jetzt mal, eben gerade die Kritiker, die können das dann sehr gut auseinanderhalten und sagen, okay, es wird jetzt in einem Jahr zum Jünger trinken sein. Ich spreche zum Beispiel 2003er Jahrgang, das war der ganz heiße Sommer, das erste Mal wirklich der ganz heiße Sommer, den wir hatten. Da hat es auch zuerst geheißen, oh, der ist lagerfähig, lang Lager, Top-Jahrgang. Und jetzt merkt man, 2003er, die haben wie fast keine Säure mehr, die sind so geschmeidig geworden. Und Säure braucht es auch zum Lagern. Und da hat man jetzt viel mehr Erfahrungswerte, sage ich mal, in den letzten Jahren mit diesen Wetterphänomenen, die wir jetzt so mit den 20 Jahren hatten, die sehr unterschiedlich waren. Zum Beispiel ein 09er, das ist jetzt ein Top-Jahrgang, wo ich sage, jetzt schon sehr viel Spass macht. Also 09er hättest du jetzt früher schon anfangen zu trinken. 10er war dann ein bisschen kühler gewesen, hat dann auch wieder also sehr viel Struktur, aber auch viel Tanninen. Das heißt, das ist jetzt der 10er, den wir jetzt vorher im Glas haben. Du merkst, hat schon noch rechte Pilznoten. Und das ist jetzt etwas, das ich würde ihnen lagern. Der Gast ruft schon wieder nach Wein, der ist schon wieder leer.
Jetzt stellt mich da nicht in den Ecken rein, aber er ist wirklich... C'est bon. Merci.
Und ich sage, da gibt es sagen wir, unterbewertete Jahrgänge, 11er und 12er Jahrgänge, die eigentlich von den Kritikern nicht so gut bewertet worden sind. Aber wenn man jetzt die 12er wieder, also ich habe viele 12er, die haben, wenn du die probierst, das sind wunderbare Weine. Das sind auch spannende Weine in dem Sinne, weil du kommst, wenn es den Kritikern nicht zu viele Punkte gibt, sind sie auch preislich ein bisschen moderat. Und ich sage jetzt gerade auch sehr spannende Jahrgänge durch das finanziell. Und ich sage jetzt mal eben 15, 16 sind wieder Top-Jahrgänge gewesen und dann ist es dann wieder preislich aufgegangen, ja. Aber eben, wenn man, ja.
Nein, mach noch.
Also, wenn man zum Familienpfad zurückkommt, was eben schön auch bei der Subskription ist, man kann natürlich dort Magnum 3 Liter, 6 Liter abfüllen lassen. Ich sage, es gibt nichts Schönes. Es gibt nichts Schönes, wenn ein 14-jähriges Kind hat, das ist konfirmiert und du kannst
für schon Information
so einen 6 Liter anstellen, genau für den Papi und für den Onkel, der dort hockt. Was halt da ist, die grösste Flaschen, die grösser sind, umso schwieriger ist es nachher auf einem offenen Markt, wenn es dann auf den Markt kommt, dass sie noch kaufen kannst. Also gerade wenn jemand auf Grossflaschen geht, lohnt sich natürlich Subskription definitiv immer.
Aber ich sehe da schon, es ist eine grosse Wissenschaft, also ich sehe es und ich höre es, aber sicher ein sehr spannendes Thema, wo man sich einmal reingeben soll. Jetzt noch ganz kurz zum Schluss, Leute, die möchten anfangen, Bordeaux zu trinken, wenn ich in den Laden gehe, auf was muss ich schauen? Wenn ich jetzt einfach mal einen will kaufen, zum probieren, auf was schaue ich?
Also was ich sicher nicht würde schauen, ob irgendwas genau draufsteht. Also wenn irgendwie ein Cavin de Bordeaux draufsteht, das ist schön und gut, aber es heisst nichts über Qualität aus. Also wenn 2 Euro Wein kann Cavin de Bordeaux draufstehen. Würde mich auch nicht blenden lassen, wenn irgendwie ein Dossier im Cancu-Glacé draufsteht und der Wein 130 Franken kostet. Also eben, wie gesagt, wir können es nur über klassifizieren, könnten wir jetzt 3 Stunden reden über die eigenen Gebiete. Also das lassen wir. Ich würde mehr darauf gehen, bin ich eher ein Merlot-Trinker. Also wenn ich den Sinne Merlot gerne habe, dann würde ich zum Beispiel dann eher mal aufs Rechte raufgehen, Pomerol Saint-Emilion. Oder sagt dann, okay, ich bin so der kalifornische Cabernet-Trinker, wollte jetzt aber etwas Rustikales, dann würde ich dann in den Linksufer gehen. Wenn man Bordeaux trinkt, jede 100 Meter, hat so viele Weingüter dort und jeder macht ganz einen anderen Wein. Es braucht vielleicht auch ein Zeit, um herauszufinden, was ich genau gerne habe. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, Zeitpunkt, wenn man den Wein aufmacht. Also ich sage jetzt, gerade jetzt, wenn er 6-jährig ist, wirst du vielleicht sicher am wenigsten Spass haben mit so einem Bordeaux.
Aber ich habe keine Geduld. Ich will ihn jetzt trinken. Ich will ihn kaufen und dann trinken.
Dann musst du wirklich auf gereifte Jahrgänge gehen oder du gehst auf einen Bordeaux, der höchstens 4 bis 5 Jahre alt ist. Weil dann ist er noch in dieser primären Fruchtphase drin, wo dann auch schon viel Spass macht, aber dann halt ein bisschen catchend ist mit den Tanninen.
Aber mal zum Anfang und dann kann man ja dann nachher anfangen lagern und all diese Sachen.
Genau, aber ich sage immer, wenn es einpackt, dann wirst du ziemlich schnell viele Kisten im Keller haben.
Gut, muss man auch noch den richtigen Keller dazu haben. Oder eben, ist sicher auch eine Reise wert, wir haben es von dir gehört, Bordeaux sowieso wunderschön.
Nein, wirklich unbedingt. Südwestfrankreich ist ein Traum. Also,
viel gelernt und mitgenommen. Besten Dank, Igor Hofer, Geschäftsführer vom ÖVP-Gewein in Kloten. Und auch dich, Monsieur.
Merci beaucoup, les deux.
Wunderschöne Einleitung und ich will sagen, Prost bis zum nächsten Mal.
Ja, ich glaube, der Gast braucht wieder einen Schluck. Das Glas ist schon wieder leer bei ihm.
Aber alors, écoutez, das ist überhaupt nicht wahr. Aber er ist wirklich grossartig, ich muss zugeben.
Weinfach, der Podcast vom ÖVP-Gewein. Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns auf das nächste Mal. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.